Ihr Lieben, letzten Sabbat vor einer Woche war hier großes Event. Volles Haus, überregionale Veranstaltung, toller Redner, attraktives Thema. Heute Gottesdienst in der Ortsgemeinde in ganz anderem Rahmen. Ich freue mich, dass ihr trotzdem gekommen seid. Ich möchte euch heute Morgen einladen zu einem Text aus der Bibel, der eher ungewöhnlich ist. Einladen zu einem Blick in die Geschlechtsregister. Wahrscheinlich eher verbunden mit Langeweile, mit Namen, mit Zahlen. Aber ich versuche heute Morgen diesen Gottesdienst nicht durch Langeweile zu gestalten. Ich lade euch ein, eine Passage auszuschlagen aus den Geschlechtsregistern, und sie steht in 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Wahrscheinlich schon lange nicht mehr gelesen. 1. Chronik 4, die Verse 9 und 10. Ich lasse den ganzen Zusammenhang, die ganzen vielen Namen und Zahlen, die davor und danach stehen, weg und lese nur diese beiden Verse. Jabes war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sprach: Ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabes rief den Gott Israels an und sprach: Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Eine Randbemerkung, ein Einschub in die Geschlechtsregister, in den Büchern Chronik. Zunächst vielleicht ein unbedeutend wirkender Text. Dieser Jabes wird in der Bibel nur ein einziges Mal erwähnt. Der Begriff taucht ein zweites Mal auf, auch in den Chronikbüchern. Da geht es um einen kleinen Ort, irgendwo südlich von Jerusalem. Bis heute ist außerhalb der Bibel weder der Ort noch diese Person Jabes irgendwie belegt. Es gibt keine archäologischen Funde, es gibt nichts, was irgendwo beweist und nachweist, dass diese Person, dieser Ort überhaupt existiert hat, außer der Bibel. Man kann Jabes schlecht zeitlich zuordnen. Wahrscheinlich hat er irgendwann in der Richterzeit gelebt, irgendwann zwischen Josua und Samuel. Und diese Richterzeit war nicht ganz unproblematisch. Politisch instabiles Israel, außenpolitisch Druck durch andere Völker, nur begrenzte Rechtsstaatlichkeit, Willkür, Gewalt, Kriege und religiös motivierte Partisanenkämpfe. Und ich wage zu behaupten, Parallelen, die wir heute wieder treffen. Und es trifft uns ganz persönlich. Hohe Spritpreise, abgesagte Flugreisen, steigende Lebensmittelkosten, zunehmende Gewalt, Willkür, Hilflosigkeit der Politik. Vor diesem Hintergrund möchte ich diesen Text, diese Randbemerkung aus diesem Geschlechtsregister heute einmal zum Thema machen. Da heißt es über diese Person Jabes in einer kurzen Bemerkung: angesehener als seine Brüder. Offensichtlich genoss er familiäre und gesellschaftliche Anerkennung. Die Bedeutung seines Namens: Schmerz, er macht Schmerzen, traurig, kummervoll. Offensichtlich hatte seine Mutter eine problematische Geburt. Besondere Schmerzen und daher sein Name. Die Historiker schließen nicht aus, dass dieser Jabes vielleicht auch einen Geburtsschaden hatte, eine unter der Geburt entstandene Behinderung. Sehr wahrscheinlich, aber ziemlich sicher, hatte er einen schlechten Start ins Leben. Und seine Mutter prägte ihren Schmerz, das Unheil des kleinen Jungen, in seinen Namen. Mit seinem Namen trug er eine Hypothek. Egal ob mütterliche Komplikation unter der Geburt oder eigener Geburtsschaden, würden wir heute einem ungeborenen Kind die Schuld geben für eine mütterliche Komplikation und das mit seinem Namen verbinden? Ich hatte am Gymnasium einmal einen Mathematiklehrer. Wir kannten ihn vorher schon, aber er kam dann neu in unsere Klasse und er hieß Scheißer. Und ich kann mich noch gut an die erste Mathematikstunde bei ihm erinnern, wie er reinkam und sagte, guten Tag, mein Name ist Scheißer, wir machen zusammen Mathematik. Ich habe diese Episode bis heute nicht vergessen. Und ich traf vor kurzem eine Klassenkameradin von mir aus der Zeit und wir sprachen drüber und sie konnte sich genau daran auch erinnern. Guten Tag, mein Name ist Scheißer, wir machen zusammen Mathematik. Eine Hypothek, die man sich fast nicht vorstellen kann. Dieser Mann, Jabez, hatte keinen guten Start im Leben. Er lebte mit Hypotheken und ich möchte gerade deshalb diese Episode, diese Begebenheit, die die Bibel berichtet, heute zum Thema machen. Und ich habe so einige Punkte, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte. Der erste ist für mich, Gott, die Bibel, registriert eine unbedeutende Person mit Handicaps. Die Bibel gehört nicht nur den Großen, den Erfolgreichen, den Vorzeigeathleten, den Olympiasiegern, denen, die die Welt in großem Stil verändert haben. Jabez war ein Mann mit Handicaps. Problematische Geburt. Eine Mutter, die vielleicht vermutlich ein Leben lang unter den Komplikationen ihrer Geburt, ihrer Entbindung litt, ein Mann mit einer Hypothek in seinem Namen. Er war kein Abraham, kein Samuel, kein Daniel, kein Paulus, kein Petrus, kein Johannes. Und die Bibel erwähnt einen Mann, der offensichtlich für das Weltgeschehen und die Heilsgeschichte eher unbedeutend war. Aber sie erwähnt Jabez dennoch, wenn auch nur mit einem Satz und an einer Stelle. Das tröstet mich für meinen Glauben an Gott. Gottes Interesse gilt nicht nur den Großen, den Besten, den Erfolgreichen, den Bühnensicheren, den Bewunderten. Gott hat ein Augenmerk für die Kleinen, für die Unbedeutenden, die Unscheinbaren, die Unsicheren, die Angeschlagenen, die Zermürbten, denen, die nach Perspektive suchen, denen, die in der zweiten oder dritten Reihe unserer Gesellschaft stehen. Ich las vor wenigen Tagen eine Osterandacht und in dieser Osterandacht wurde Jesus beschrieben als der, der herunterkam zu den Heruntergekommenen. Das tröstet mich in meinem Glauben. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem älteren Prediger, heute sagen wir Pastor, und er berichtete so ein bisschen über die Vergangenheit, seine Arbeit in der Gemeinde. Und er sagte, wörtlich, ich würde den Begriff vielleicht für mich gar nicht gebrauchen, ich war nie eine Rampensau. Gott hat den Blick auch für die Unscheinbaren. Und Jesus, in seiner Zeit, als er auf dieser Erde war, nahm den Aufwand für seine Zuwendung gerade auch für die Kranken, für die Behinderten, für die Verachteten, für die Älteren, für die Kinder. Ich denke an diesen blinden Bartimäus, der am Stadtrand von Jericho saß, wo die Jünger und die Begleiter Jesu eigentlich versuchten, ihn dran vorbeizuschleusen und Jesus registriert ihn trotzdem. Ich denke an die unscheinbare Frau, die nur sein Kleid berühren wollte, in der Hoffnung, dass ihre Blutungen dadurch behandelt würden. Die Bibel berichtet keine gynäkologische Diagnose, weshalb sie blutete. Sie berichtet nicht, ob sie eine Gerinnungsstörung hatte. Sie nennt keine moderne medizinische Diagnostik, aber sie erwähnt die Zuwendung Jesu Christi. Ich denke daran, dass in den Evangelien dreimal gesagt wird von Jesus Christus, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Und ich denke an eine Stelle, die mich, gerade weil ich selbst eine alte Mutter und Schwiegermutter zurzeit habe, persönlich sehr bewegt. Und ich lade euch ein, diese Stelle einmal aufzuschlagen in Johannes 19. Es ist die Situation der Kreuzigung, Jesus am Kreuz, dramatische Situation, weltbewegendes Ereignis und dann passiert Folgendes. Ich lese Johannes 19, Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach sprach er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Es beeindruckt mich total, wie dieser Jesus Christus eine weltbewegende Aufgabe hatte und dabei den Blick für seine älter gewordene Mutter nicht verlor. Bewegend, einprägend, mehr als empathisch. Ich möchte einen zweiten Punkt nennen in Verbindung mit dieser Begebenheit um Jabez. Gott lässt Handicaps zu und wir wissen nicht warum. Wir leben in einer von Sünde geprägten Welt. Wir haben Begriffe wie Sünde, Satan, das Böse weitgehend aus unserem alltäglichen Wortschatz verbannt. Aber dennoch leben wir mit Sünde, mit Unzulänglichkeit, mit Defiziten, mit Fehlern. Das Böse ist nach wie vor im Alltag. Wir alle sind nicht perfekt. Und es beschäftigt uns. Ich denke an die Situation im Johannesevangelium Kapitel 9, Vers 1, wo Jesus mit seinen Freunden und Jüngern einem Mann begegnet, der blind ist. Und bevor es um irgendetwas geht, beschäftigen die Jünger sich mit der Frage: Warum ist er blind und wer ist schuld daran? Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Und sie lagen mit ihrer Spekulation alle völlig daneben. Gott lässt Handicaps zu und wir wissen nicht warum. Jabez war ein Mann mit Handicaps. Heute haben wir viele gesellschaftliche Strukturen, Behinderungen und Beeinträchtigungen zu kaschieren, zu verdecken, sie in der Öffentlichkeit irgendwo nicht bloßzustellen. Sicher auch, um medizinisch, karitativ, psychologisch, sozial und menschlich zu helfen. Wir haben Behindertenheime, Seniorenwohnanlagen, psychiatrische Tageskliniken, medizinische Krankschreibungen, Kindertagesstätten für Kinder, fachlich spezialisierte Einrichtungen für besondere Leiden und Beschwerden, staatliche Anlaufstellen, ambulante Dienste, finanzielle Hilfen und vieles mehr. Ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden und ich habe es zu Hause noch anders erlebt. Es gab im Dorf immer auch Beeinträchtigte. Bei schönem Wetter saßen die Älteren vor der Haustür auf einer Bank und schauten dem Leben auf der Straße zu. Die Kinder spielten auf dem landwirtschaftlichen Hof und auf der Straße. Sie waren frei und offen unterwegs. Es gab immer auch Beeinträchtigte, Behinderte im Dorf. Sie waren unterwegs, man kannte sie. Sie waren nicht ganz gesund, sie waren nicht richtig leistungsfähig, aber sie haben irgendwie zur Gesellschaft dazugehört. Nicht alle Menschen sind gesellschaftlich geachtet, haben Herausragendes geleistet und sind überdurchschnittlich belastbar. Es gibt Durchschnittliche, Unterdurchschnittliche, es gibt Kinder, Ältere, Kranke, Leistungsschwache. Und jeder ist vor Gott dennoch normal. Auch Jabez, mit einem schlechten Start ins Leben, mit einer Hypothek in seinem Namen, findet die Wertschätzung Gottes. Und dann erwähnt die Bibel ein Gebet dieses Mannes, wie er zu Gott spricht. Und ich möchte so einige Akzente aus diesem Gebet herausgreifen. Das Erste, was mir auffällt, es ist ein sehr persönliches Gebet. Viermal in dieser kurzen Passage spricht er von mir, von mich, von mein. Jabez betet nicht für irgendjemand, er betet für sich persönlich. In seiner persönlichen Situation, und das ist für mich so ein Akzent, der mich in diesem Text beschäftigt, an dem ich nicht vorbeikomme. Viermal persönlich zu Gott beten. Und Jabez betet nicht nur persönlich, er betet um ganz konkrete Dinge. Es heißt am Anfang, er betet um die Erweiterung seiner Grenzen, wörtlich, dass du mein Gebiet mehrtest. In den alttestamentlichen Schriften steht hier ein Begriff, der weniger das Gebiet meint, sondern mehr die Grenzen. Das heißt, Jabez betet um die Erweiterung seiner Grenzen, seines Horizonts, er betet um Perspektiven. Ich glaube nicht, dass hier der persönliche Reichtum gemeint ist, wenn er von weiteren Grenzen spricht, sondern ein weiterer Horizont in der positiven Gestaltung seines Lebens im Glauben an Gott. Heute würden wir sagen, konstruktive Verantwortung in Familie, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, neue Optionen, eine weitere Perspektive oder eine positive Einstellung zum Leben. Und mit dieser Bitte um erweiterte Grenzen verbindet Jabez eine zweite Formulierung. Er bittet um die Führung Gottes. Die Führung Gottes im Leben erkennen. Die Leitung Gottes positiv erleben und mit dem Glauben an Gott das Leben konstruktiv zu gestalten. Das heißt auch, diesem Gott und seinen Empfehlungen Verbindlichkeit zugestehen, Gottes Gesetzgebung irgendwo auch als Norm, Ordnung und Zielvorgabe zu verstehen. Ich frage nach einer kleinen Episode. Als ich hier nach Berlin kam, schon ein paar Jahre her, war dieses West-Berlin schon noch deutlicher vom Osten geprägt als jetzt. Und ich kann mich an zwei oder drei Situationen erinnern, wo ich mit Mitarbeitern, nicht nur im Krankenhaus, auch außerhalb des Krankenhauses, über den ehemaligen Osten gesprochen habe, über Betriebsführung, über Umgang mit Personal, dass mir wiederholt gesagt wurde, und jetzt frage ich, ob das stimmt, im Osten hat man mir gesagt, gab es oft dieses Prinzip im Sozialismus, vorgeben, kontrollieren, bestrafen. Ich weiß nicht, ob das spezifisch für den Osten war, ob es das im Westen nicht auch genauso gab. Das sei dahingestellt. Aber was ich erlebe, ist, dass man mit diesem Prinzip an Grenzen kommt. Ich würde den Weg Gottes, die Orientierung an Gott, heute eher mit etwas verstehen, was wir in unseren Betrieben in West und Ost eher erleben, dass wir ein Leitbild finden. Wenn wir heute zu Behörden kommen, in Betriebe gehen, in Firmen, dann finden wir oft schon am Eingang ein sogenanntes Leitbild, wo positiv formuliert ist, wie sich der Betrieb sein Leben vorstellt, wie man zusammenarbeitet, wie man Identifikation schafft, arbeiten mit Perspektive, leben mit einem konstruktiven Akzent. Dass das nicht immer funktioniert, steht außerhalb jeglicher Frage. Aber ich verstehe Leben unter der Führung Gottes so. Das Leitbild Gottes zu verstehen, Identifikation mit dem Betrieb Gottes, mit seiner Führung, Gott als verbindliche Norm zu erkennen und ich würde sagen, Identifikation mit der Betriebskultur Gottes. Leben mit Gott, Leben unter der Führung Gottes in einem positiven Verständnis und in einer Identifikation mit dem, wie wir uns Gott denken, wie wir ihn erleben, wie er unser Leben gestalten möchte. Und dann nennt Jabez einen dritten Punkt, er spricht von dem Segen. Ach, dass du mich segnetest. Ich lese einmal eine moderne Interpretation von Segen Gottes aus unserer Zeit. Segen ist die lebensfördernde, heilschaffende Zuwendung Gottes, die Gedeihen, Schutz, Frieden und Fülle schenkt. Es ist das Ja zu dem Wort Gottes, zu seiner Schöpfung, das die Leben ermöglicht und vermehrt. Segen ist keine bloße Technik, sondern Gottes liebevolle Nähe, die durch Worte und Handlungen weitergegeben wird. Der Segen Gottes ist mehr als finanziell messbares Eigentum und objektiver Besitz. Segen ist die Fülle, die Liebe und die Nähe Gottes, die man einfach nur erleben kann. Segen ist die Vermittlung heilbringender Kraft. Und dann nennt Jabez einen vierten Punkt, einen ganz konkreten. Er sagt, dass mich kein Übel bekümmere. Jabez wusste offenbar, dass das Leben nicht immer reibungslos läuft. Es gibt Dinge, die schief laufen, die anders laufen könnten. Das Leben ist keine Garantie für Konfliktfreiheit. Und die Bibel erwähnt das und damit wird sie für mich sehr real, sehr praxisnah. Sie idealisiert das Leben nicht, sie sagt, wie es tatsächlich läuft. Ich habe im Privaten vor einigen Tagen schon mal erzählt, ich nenne es hier einmal bei dieser Predigt. Vor kurzem habe ich einen kleinen Konflikt erlebt zwischen meinem Sohn und seiner vierjährigen Enkeltochter. Kleines, pfiffiges Mädchen und mein Sohn wurde mit der Tochter nicht einig. Die kleine vierjährige Tarei hatte eine andere Vorstellung. Und irgendwann sagte sie zu meinem Sohn, zu ihrem Papa, Papa, das Leben ist kein Ponyhof. Die Kleine hat mit 4 Jahren kapiert, wie die Realität des Lebens läuft. Jabez in den Geschlechtsregistern ist ein Einschub, den Gott benutzt, um das Wesen Gottes zu beschreiben, die Zuwendung seines Wesens an uns Menschen und auch die Realität, wie uns das Leben begegnet. Dieses Gebet Jabez zeigt uns die Möglichkeit, Grenzen zu erweitern, Führung Gottes zu erleben, seinen Segen zu verspüren und um Schutz zu bitten und das in einer sehr persönlichen Situation. Und dann passiert an diesem Gebet noch etwas und auch das ist beeindruckend. Es heißt am Ende, und Gott ließ kommen, worum er bat. Da werden keine vermehrten Ackerflächen beschrieben, keine zusätzlichen Zahlen über Schafe, Rinder, Ziegen und Esel, keine Ernteerträge definiert, keine Taler gezählt, keine Schekel, keine Minen, keine Silberstücke und Goldtafeln. Aber es heißt, Gott erhörte und ließ kommen, worum er bat. Die Bibel unterbricht für einen Hinweis auf das Handeln Gottes für den Menschen die Systematik eines Geschlechtsregisters, einer Dokumentation zur Genealogie und der Ahnenforschung. Die Bibel unterbricht die formale Dokumentation, um ein menschliches Schicksal zu erwähnen und dabei das Wesen und das Handeln Gottes aufzuzeigen. Der eine oder andere von euch arbeitet vielleicht in der Dokumentation, im Verwaltungswesen, in der Statistik. Ich glaube, wenn wir heute nach unseren Kriterien so eine Formulierung in eine Statistik reinschreiben würden, dann wäre das nicht das, was dem Maßstab und den Anforderungen an Dokumentation entsprechen würde. Jesus macht es dennoch. Gott, die Bibel, macht es dennoch. Sie unterbricht die Systematik einer Statistik, einer Genealogie, einer Dokumentation, um das Wesen, das Handeln Gottes an einem menschlichen Schicksal aufzuzeigen. Als ich vor einigen Jahren die gynäkologische Praxis meiner Vorgänger übernahm, erzählten mir die Patienten, dass diese Frau tough ist, strikt, manchmal hart und dominant. Und da kam ich in die Praxis rein und dann hing ein großes Schild über dem Patiententresen, wo die Patienten in die Praxis reinkommen. Und dort stand drauf: Es ist immer besser, wenn das Herz ein bisschen weicher ist als der Kopf. Gott kennt für uns im Umgang mit unserem Leben auch die Barmherzigkeit. Und dann verbindet in dieser Begebenheit um Jabes die Bibel diese Barmherzigkeit, dieses Handeln Gottes, die Zuwendung Gottes mit einem Bild. Es heißt: Und deine Hand ist mit mir, oder mit mir wäre als Option. Hand als Symbol Gottes, wie er da ist, wie er für uns wirkt. Wir kennen die Hand, wie sie vielleicht ein Kind festhält, ein Kind führt, die Hand eines Erwachsenen für ein Kind. Wir kennen vielleicht die zitternde Hand eines älteren Menschen, der sich festhält an der Hand eines Jüngeren. Wir kennen die betenden Hände von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1508. Und ich möchte ein Bild von der Hand heute Morgen einmal zeigen, ein Bild, das ich einmal von einer meiner Mitarbeiterinnen geschenkt bekommen habe. Und ich will mal sehen, ob das mit der Technik funktioniert. Ich habe dieses Symbol, diese Skulptur einmal geschenkt bekommen. Und ihr könnt euch vorstellen, als Geburtshelfer hat so ein Bild noch eine ganz besondere Bedeutung, einen ganz besonderen Stellenwert. Diese Hand, wie sie ein Baby hält und diesem Baby Schutz gibt, Geborgenheit, Führung, Sicherheit, Halt, und wie sie zum Ausdruck bringt, wie Gott uns in unserem Leben trägt, persönlich und individuell. Das schließt nicht aus, dass diese Hand vielleicht auch einmal fest zugreift. Und ich erlaube mir auch hier eine kleine Episode aus meiner Familie zu erzählen. Unser Sohn war ungefähr 4 Jahre alt, als wir in Island waren. Schon ein paar Jahre her. Damals gab es noch wesentlich weniger Tourismus auf Island, wesentlich weniger Absperrgitter und Regularien für den in der Zwischenzeit massenhaften Tourismus auf Island. Wir waren mit 2 Geländewagen unterwegs und waren am äußersten Nordwesten Islands auf Latrabjarg. Steile Felsen mit zum Teil über 400 Metern, die fast senkrecht ins Meer gehen. Und wir waren dort oben und haben mit 2 Familien das beste Wetter auf Island genossen. Und irgendwann, unser Sohn mit 4 Jahren, fing an, auf diesen Felsen zuzulaufen, wo es steil bergab ging. Und rufen half nichts. Es gab nur eine Möglichkeit, hinterherzulaufen und diesen kleinen 4-jährigen Jungen am Kragen noch zu erwischen, bevor er zu nah an diesen Felsen kam. Dieser Griff am Hals, den habe ich und auch unser Sohn in 35 Jahren nie vergessen. Eine völlig andere Situation, aber es zeigt die Vielschichtigkeit, wie ich Hand Gottes erleben darf und auch erhoffen darf. Dieses Bild, was wir hier haben, aber auch die Realität Gottes, dass er uns mit seiner Hand im Alltag nicht allein lässt. Gott lässt uns nicht allein, egal in welcher Situation. Wir haben früher langer Winter, wochenlang Temperaturen um 0 Grad und darunter, Kälte, Schnee, kurze Tage und wir hatten Stromausfall. Und einige von uns, wir auch, gehörten persönlich zu den Betroffenen. Der längste Stromausfall seit dem Zweiten Weltkrieg, vermutlich ein gezielter Anschlag mit dem Ziel, maximalen Schaden zu verursachen, vermutlich politisch motiviert. Jetzt blüht es. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen. Und dennoch leben wir in einer turbulenten Zeit, gesellschaftlich unausgewogen, politisch instabil. Wir haben Kriege. Und ich möchte an zwei Akzente erinnern. Die meisten Kirchen in Deutschland haben für 2026 die Jahreslosung: Siehe, ich mache alles neu, aus Offenbarung 21, Vers 5. Wir verbinden diesen Text häufig mit einer neuen Erde, aber diese Zusage Gottes: Siehe, ich mache alles neu, gilt auch für uns heute in diesem Frühjahr. Gott schafft Neues, er schenkt Perspektive, Hoffnung, Zuversicht und Vision. Und ich erwähne einen zweiten Akzent: die Jahreslosung der Adventgemeinden für das Jahr 2026. Vielleicht schon oft gehört, vielleicht schon vergessen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich lade euch ein zu einem Leben in Besonnenheit und Zuversicht, getragen von der Gewissheit um die Kraft Gottes und dem Bewusstsein seiner Liebe und Zuwendung an uns. Amen.